Zeitenwende? Sensation? Alles halb so wild? Noch nie hat die Schweiz in einer Initiative zum Sozialausbau zugestimmt. Bis zum letzten Sonntag. Fast 60% Ja, ständen wir überhaupt kein Problem. Eine ziemliche Watsche für die Bürgerlichen und die Wirtschaftsverbände. Heute reden wir im Politbüro über die 13. AHV-Rente. Wir reden über den Graben zwischen Jung und Alt, über die Finanzierung dieser Zusatzrente, über die Auswirkungen auf die nächsten Abstimmungen und wir reden über Boomer mit Boomer.
Einspruch, Einspruch, Einspruch. Macht uns nicht älter, als wir sind. Babyboomer-Generation hat 1964 rund geendet, Geburtsjahr 64. So alt sind wir alle nicht an dem Tisch, Philipp.
Hier sitzt der Markus Hävliger, er hat heute Geburtstag, wir sagen nicht, wie alt er wird. Neben ihm
29.
Neben ihm Chefredaktorin Raffaella Birrer. In Zürich ist er Fabian Renz und Jacqueline Büchi zugeschaltet. Ich heiße Philipp Lohse und ich begrüße euch alle im Podcast, wo Jo seid. Hallo zusammen.
Ja, zu was?
Hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Ja, hallo miteinander.
Hallo miteinander.
Raffaella, wir müssen mit einem Text von dir anfangen. Dein Leitartikel zur Initiative hat für ziemlich Aufregung gesorgt und wahrscheinlich auch für einen Rekord. Noch selten hat ein Kommentar so viel Kommentar hervorgerufen. Ich glaube, über 1200. Hast du alle gelesen eigentlich?
Nein, ich habe irgendwann aufgehört. Ich bin doch eine relativ viel beschäftigte Person. Ich habe aber vor allem gemerkt, dass nach einer Weile sich so die Argumentation recht wiederholt hat. Hat etwas recht repetitiv so gehabt. Ich habe aber die Debatte sehr interessant gefunden. Es hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen überrascht in der Intensität der Reaktionen, in der Emotionalität dieser Reaktionen. Ich finde, es hat aber recht ein gutes Stimmungsbild abgegeben und spätestens dort haben die Zweifler, die gedacht haben, ja, das kommt wahrscheinlich nicht durch, gemerkt, doch, da brodelt etwas. Die 13. AHV-Rente hat sehr gute Chancen, zum durchkommen am Abstimmungssonntag.
Viele Leute haben nicht verstanden, dass der Tagi eine Meinung vertritt. Dass quasi die Redaktion begründet, warum sie Nein sagt.
Auch das hat mich einigermaßen überrascht, weil das ist etwas, was wir seit Jahrzehnten machen. Das ist ein sehr institutionalisierter Prozess, den wir hier durchlaufen vor den Abstimmungen. Also wir machen immer Inlandkonferenzen, wo die Inlandredaktion plus alle weiteren Interessierten auf der Redaktion können mitdiskutieren, wo wir in einer, ja, wie soll ich sagen, recht grossen Ernsthaftigkeit auch über die Vorlagen redet und sehr kompetent, sehr vertieft. Und am Schluss von dieser Diskussion kommt man zu der Positionierung, die wir als Redaktion haben. Achtung, Positionierung ist nicht das Gleiche wie Parole, das ist recht ein wichtiger Unterschied. Also im Unterschied zu Parteien oder Verbänden fassen wir nicht eine Parole fassen und nachher den Leuten sagen, ihr müsst so stimmen, sondern wir kommen einfach zu einem Schluss, wie wir uns dazu verhalten, was unsere Position dazu ist.
Also kann man vielleicht doch sagen, dass der Satz im Lied von deinem Leitartikel, darum sagt die Redaktion Nein, vielleicht ein bisschen heftig formuliert war, weil es eigentlich keine Parole ist im Grund.
Das würde ich so nicht sagen. Ich würde schon gar nicht von heftig reden. Es ist vielleicht einfach explizit ausformuliert, was implizit schon immer gemeint war. Das ist vielleicht der Unterschied zu früheren Leitartikeln, die wir auch vor den Abstimmungen verfasst haben. Und eben, wie gesagt, das ist ein Prozedere, das immer stattfindet, seit Jahrzehnten. Und wir machen immer zu jeder Vorlage einen Leitartikel machen im Vorfeld.
Ich möchte da noch etwas Kleines ergänzen. Ich habe für andere Zeitungsredaktionen geschafft früher. Und als ich zum Tagesanzeiger gekommen bin, vor etwa 7 oder 8 Jahren, hat mir das auch sehr imponiert, das Verfahren. Weil was ich bis zu dem Zeitpunkt kennt habe, ist, dass irgendwelche Chefredaktoren sagen, wir finden das gut oder schlecht, wir lehnen es ab oder wir nehmen es an. Und bei uns am Tag, und ich kenne keine andere Zeitung in der Schweiz oder ein anderes Medium, das das ähnlich macht, ist wirklich die Positionierung intern ein demokratischer Prozess mit einer Abstimmung. Und wenn es klar ist, sagen wir entweder ja oder nein. Und wenn es nicht so klar ist, haben wir da irgendein Stimmenverhältnis, dann gibt es ein Pro und Contra. Also ich finde, das hat mir wirklich am Anfang, ich habe es wirklich cool gefunden, als ich das erst mal erlebt habe.
Aber Moment, was jetzt ganz wichtig ist, ich glaube, wir sind alle so fest drin, dass wir das einfach voraussetzen. Aber was man muss erklären, ist, das Ja oder das Nein oder das Pro und Contra, das bezieht sich dann einfach auf einen Leitartikel, den es gibt zu diesem Thema. Die restliche Berichterstattung ist aber zumindest im Idealfall so ausgelegt, dass dort beide Seiten ausgewogen zu Wort kommen, dass man die Argumente von beiden Seiten beleuchtet. Und ich habe das Gefühl, wir haben das mal nicht so schlecht gemacht. Oder ich habe nicht nur das Gefühl, das sagt auch die Uni Zürich. Es gibt ja das Forschungszentrum für Öffentlichkeit und Gesellschaft, FÖG, wo vor jeder Abstimmung einen Abstimmungsmonitor veröffentlicht. Dort wird ausgezählt, wie viel ist berichtet worden über die einzelnen Vorlagen und vor allem auch mit welcher Tonalität. Und ich finde die Ergebnisse noch interessant. Also wenn man anschaut, wie viel ist berichtet worden, es ist extrem viel gewesen. Wir haben ja gemerkt, das Thema hat unsere Leserinnen und Leser sehr bewegt. Bei uns sind es etwa 70 Artikel, glaube ich, die gezählt worden sind. Über alle Medien gesehen sind es so viele Artikel gewesen, wie noch selten oder wie noch nie in den letzten 5 Jahren, ganz sicher. Also eine Vorlage, die extrem bewegt hat. Und beim Tagesanzeiger ist gemäss dieser Auswertung die Tonalität relativ ausgewogen gewesen. Also es hat weder die eine oder noch die andere Seite viel mehr Gewicht gehabt oder ihre Argumente. Es ist ganz, ganz leicht, aber im vernachlässigbaren Bereich, auf der Pro-Seite gewesen. Also nicht auf die Seite, wo jetzt Raffaella ihrem Leitartikel argumentiert hat. Ich glaube, bei 70 Beiträgen ist das, wenn es ganz, ganz leicht in eine Seite kippt, ist das fast nicht zu vermeiden. Was ich will sagen, ist, die Berichterstattung, die kippt wegen dieser Parole nicht zwingend auf die eine oder auf die andere Seite. Es gibt Medien, die das anders haben, wo das ziemlich sicher auch bewusst so entschieden haben. Zum Beispiel die NZZ, die hat eine klar sehr, sehr kritische Haltung eingenommen. Bei der ist Tonalität sehr stark im Negativen. Es gibt andere Zeitungen wie die WOZ, die eigentlich zu 100%ig positiv geschrieben haben. Aber ich glaube, es ist wie wichtig, dass man die Ebene auch anschaut und dass das unseren Hörerinnen und Hörern auch klar ist, über was dass man da redet.
Du sprichst sehr einen wichtigen Punkt an, Jacqueline. Das eine ist Kommentierung, das andere ist Berichterstattung. Und die Auswertung macht das FÖG schon seit vielen Jahren. Es hat uns schon sehr häufig einen Wert noch bei Null attestiert. Und das muss ich auch so offen sagen. Das ist ein Ziel, das ich immer habe, dass wir möglichst ausgewogen berichten. Das heisst, in der Praxis zum Beispiel, wenn jemand von der Befürworterseite zu Wort kommt, beispielsweise in einem Interview, dann schauen wir auf der Redaktion sehr genau, dass nachher auch jemand von der gegnerischen Seite seine Argumente darlegen darf. Wir finden es wichtig, dass im Verlauf unserer Berichterstattung alle Argumente von beiden Seiten ausgeleuchtet werden und dass wir da in der Summe eine Ausgewogenheit erreichen.
Wobei, ich darf da vielleicht noch medienkritisch, selbstkritisch etwas einwerfen. Ich glaube, es wäre im Rückblick besser gewesen, wenn wir die Vorlage kontradiktorisch kommentiert hätten, weil was immer wir von dieser Initiative halten, ich glaube, sie greift sehr konkret, sehr reales Problem auf. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir dieser Ausgangslage jetzt mit einer rein ablehnenden Kommentierung gerecht worden sind. Es ist aber auch in dem Sinne Erkenntnis, die ich jetzt erst im Nachhinein wirklich gehabt habe. Also sag mal, wo wir über die Art und Weise unserer Kommentierung diskutiert haben, ist mir das so auch noch nicht wirklich bewusst gewesen. Aber im Nachhinein hätte ich es eigentlich schöner gefunden, man hätte das kontradiktorisch kommentiert.
Das ist, glaube ich, noch ein paar Mal so gegangen bei dieser Abstimmung, dass ihnen im Nachhinein Sachen bewusst worden sind, die sie irgendwie vor 3 Monaten noch nicht gecheckt haben. Ich glaube, über das reden wir dann vielleicht noch.
Ergänzend kann man dazu noch sagen, es ist ja auch Kritik aufgekommen, quasi der Tagi schreibt an seinen Leser vorbei. Das finde ich recht einen wichtigen Punkt, um auf das noch eingehen. Als Medium ist es nicht unsere Aufgabe, gewissen Kreis oder so nach der Meinung zu schreiben, also zu schauen, dass man möglichst deckungsgleich ist, sondern wir massen uns durchaus an, dass wir unsere eigene Meinung bilden zu den Vorlagen, die zur Debatte stehen. Und das kann durchaus immer wieder sein, ist auch in der Vergangenheit immer wieder so gewesen, dass die vielleicht von einem Grossteil der Leserschaft abgewichen ist.
Warum ist die Debatte so heftig gewesen? Was glauben Sie?
Ich glaube, es hat mehrere Gründe. Einer davon ist sicher, dass ein realer Problemdruck besteht. Und das ist mutmaßlich auch etwas, das die bürgerlichen Parteien unterschätzt haben im Vorfeld. Der reale Problemdruck besteht darin, dass die Preise in den letzten Jahren stark gestiegen sind, also beispielsweise für die Krankenkassenprämien, da reden wir ja vielleicht nachher noch drüber, für die Mieten namentlich auch, die Teuerung allgemein, dass die Leute einfach spüren und die Rentner sowieso, die ja nicht Chancen haben, um noch ein zusätzliches Einkommen zu generieren, dass sie weniger im Portemonnaie haben. Ich glaube, es gibt viele Pensionärinnen und Pensionäre, die Existenz Ängste haben im Moment. Das ist etwas, was man sicher so einfach konstatieren kann, was vielleicht im Vorfeld unterschätzt worden ist. Es ist ja sehr viel darüber geredet worden, dass es einen gewissen Prozentsatz von Pensionäre gibt, die EL beantragen, und dann ist das Phänomen wie auf diesen Prozentsatz reduziert worden. Aber dass es sehr viele Leute gibt, die finden, es ist schambehaftet, wenn man EL beantragt, dass die Zahl der Betroffenen noch grösser ist, das ist wahrscheinlich ein bisschen untergegangen. Und dann ist es sicher aber auch so, muss man sagen, dass auf der Seite der Befürworter hohen Grad von Organisiertheit gehabt hat. Also gerade wenn wir vorher über die Leserkommentare geredet haben, das ist häufig auch so gewesen, dass sich da eine gewisse Organisiertheit gezeigt hat, auch wenn es um Leserbriefschreiber gegangen ist und so weiter. Die haben sich sicher sehr gut auf den Abstimmungskampf vorbereitet. Das hat auch zu der öffentlichen Wahrnehmung von der Grundstimmung beigetragen.
Ich möchte da noch etwas ergänzen, und zwar, weil ich jetzt gerade so schön im selbstkritischen Modus bin. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal über die ganze AV-Debatte geredet, hier im Politbüro. Ich bin dann im Nachhinein zu Recht von mir aus gesehen darauf hingewiesen worden, dass wir dort selbst eigentlich fast nur über die Kampagne der Gegner dieser Initiative geredet haben, also über die Kampagne von Economy Suisse. Und jetzt im Nachhinein dunkt es mir doch auch wichtig, dass wir noch kurz einen Blick auf die Kampagne der Befürworter werfen. Die haben für ihre Verhältnisse sehr viel Geld zur Verfügung gehabt, 2 Millionen Franken. Das ist zwar nur halb so viel wie Economy Suisse gehabt, mit 4 Millionen, aber gleich, das ist selten, dass für eine linke Initiative so grosse Summen locker gemacht werden. Die Kampagne ist straff organisiert gewesen. Sie ist zentralisiert gewesen beim Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Der hat das alles gemanagt in einem relativ kleinen Team mit Hilfe von ein, zwei externen Player wie der Agentur Feinheit. Raffaella hat darauf hingewiesen, oder? Das ist sehr straff gemanagt worden, das Ganze. Und das ist ein grosser Unterschied zur Kampagne von Gegenseite, die enorm verzettelt war. Oder? Also da haben die SVP und die FDP etwas geküchelt. Dann offiziell hat der Leiter Arbeitgeberverband gehabt, der hat aber gerne nichts machen können, weil er kein Geld und keine Strukturen hatte. Economy Suisse hat dann faktisch irgendwie sollen das Zepter führen, aber also dort hat so jeder ein bisschen irgendetwas gemacht und es hat an einer Strafenführung eben gefehlt, ganz im Gegensatz zu den Gewerkschaften, wo das, kann man glaube ich sagen, recht geschickt gesteuert haben und wie wir jetzt sehen, eine wirksame Kampagne haben können entfalten.
Ich habe ja geschrieben, dass die Gewerkschaften wirklich jeden Trumpf erfolgreich gespielt haben, den sie hatten. Ich teile deine Meinung zu 100%, Fabian, deine Einschätzung, dass das sehr eine erfolgreiche, gelungene Kampagne war und in einem sehr starken Kontrast zu den Kampagne der Wirtschaftsverbände. Ich habe besonders so die verbale Umarmung, wie ich es genannt habe, vom Mittelstand bemerkenswert gefunden. Also, dass der Gewerkschaften durch das eben gelungen ist, nicht nur die linke Bevölkerungsteile abzuholen, sondern eigentlich eine ganze Rentnergeneration, das muss man schon sagen. Was ihnen auch sehr gut gelungen ist, ist immer auf Dynamik im Abstimmungskampf einzugehen und sehr schnell das zu ihren Gunsten ausschlachten. Ich denke zum Beispiel an den Brief von der Altbundesräte. Das ist sehr schnell zu einem Skandal stilisiert worden. Das ist sicher auch von dieser Seite orchestriert gewesen. Und dann, was ich auch interessante, sinnvolle Komponenten finde, ist, dass einzelne Rentnerschicksale in den Fokus gerückt worden sind, wie öffentliche Auftritte auf Podien und so weiter. Wenn der Pierre-Yves Maillard zum Beispiel erzählt hat von Leuten, die auf ihn zukommen und wo ihre Finanzen offenlegen und wie die Finanzen genau aussehen. Und da kann man sagen, auf bürgerlicher Seite, auf Seite der Wirtschaftsverbände auch, trotz wiederholten Misserfolg, schaffen wir es immer noch nicht, an den Punkt zu kommen, dass man der Wirtschaft Gesichter gibt. Also, dass zum Beispiel Unternehmer würden hinstehen und sagen, hey, wenn man die Lohnprozente jetzt wirklich erhöhen müsste, wenn die Arbeit verteuert wird, dann hat das für mein Unternehmen die und die Folgen. Wenn das so ein bisschen plastischer werden würde. Oder wenn zum Beispiel auch Leute aus den jüngeren Generationen, die voll erwerbstätig sind, die jetzt auch werden mehr zahlen werden. Das werden sie im Portemonnaie spüren, dass es jetzt hier ein Jahr gegeben hat. Wenn die zum Beispiel auch ihre Finanzen in dieser Art und Weise offengelegt hätten, wie es Rentnerinnen und Rentner gemacht haben. Also da kann man schon sagen, so die generischen Aussagen aus diesen Kampagnen, die eigentlich auswechselbar immer wieder die gleichen sind, mit dem dringt man bei der Bevölkerung einfach nicht mehr durch.
Also nur orchestriert ist das ja nicht gewesen. Es hat wirklich auch viele Leute gegeben, die sich genuin aufgeregt haben über den Brief zum Beispiel bei den Altbundesräten. Was mich zurück zu der Frage führt, warum ist es so emotional gewesen?
Es ist schon gesagt worden, es ist eine Mischung aus meiner Sicht von einem realen Problem. Es gibt Leute, die ein Problem haben im Alter, die sich verschärft in den letzten Jahren. Die Gründe sind genannt worden. Und dazu kommt aber schon auch ein Gefühl von der Unzufriedenheit. Ich komme irgendwie zu kurz und es gibt Geld für alle anderen und ich nicht. Und wenn sogar die Credit Suisse Manager, die eine Grossbank versenkt haben, die kommen ihre Boni gleich über und bei uns nachher hat es nichts. Ich glaube, so das Gefühl von der Unzufriedenheit ist aus meiner Sicht, ich bin jetzt ein bisschen volkspsychologisch unterwegs, aber wenn ich so die Leserkommentare und die sozialen Medien lese, ist schon auch ein Unzufriedenheitsfaktor, wo aus ganz vielen Gründen genährt wird, so ein gewisser Zukunftspessimismus, wenn man die Welt anschaut, dann die traumatischen teilweise Erfahrungen aus der Pandemie und auch überhaupt der Ton, der sich aus meiner Sicht in den sozialen Medien schon verschärft in einer unguten Situation. Und wenn ich jetzt auch im Nachhinein Kommentare lese, ich habe gerade gestern Abend mir wieder ein paar Ratschläge zu einem Artikel, wo man irgendwie wie sagt, und jetzt müssen sie halt, wo man dann irgendwie 13. AHV gegenüber Ukraine-Flüchtlingen ausspielt und so, da merke ich schon einfach eine Unzufriedenheit im Volk, wo aus meiner Sicht zum Teil auch sehr ungesund ist, wo sich da durchschlägt. Und ich sage mit dem Wegseit nicht, das finde ich, muss man wirklich betonen, es ist nur eine Neidabstimmung, das sage ich überhaupt nicht. Es gibt ein reales Problem, vor allem auch einfach, weil die Pensionskassenrente in den letzten Jahren massiv gesunken sind. Und wenn jetzt da sagt, jetzt müssen wir das irgendwo kompensieren und wir machen es halt bei der ersten Säule. Das ist, finde ich, wie die Hälfte von der Erklärung. Und die zweite Hälfte der Erklärung ist für mich persönlich so eine sehr verbreitete Wut auch.
Ich würde sagen, es ist nicht die Hälfte von der Erklärung, sondern es sind von mir aus gesehen sind es mindestens 4/5 von der Erklärung. Und das stört mich zum Teil auch ein bisschen jetzt an diesen Deutungen, die da im Nachhinein verbreitet werden über das Resultat, dass man dem so eine wahnsinnig hohe Flugebene gibt und so ein bisschen psychologisierend das Ganze erklärt. Ich glaube einfach, wir müssen mal zur Kenntnis nehmen, wir haben in dieser Altersvorsorge ganz reale, sehr konkrete Probleme. Und also, wenn ihr euch mal alle so richtig gruseln wollt, dann werft mal einen Blick in eure Pensionskasse, Ausweis rein, in das, was euch prognostiziert wird als Altersrente.
Ja, vor allem, also, man muss es vergleichen mit dem vor 10 Jahren, oder?
Man das muss es vergleichen mit dem vor 30, vor 40 Jahren. Also, 1985, oder, wo das BVG in dieser heutigen Form eingeführt worden ist, da haben wir eine Mindestverzinsung von 4% gehabt. Das hat sich geviertelt, oder? Also, das ist die Situation, über die wir reden. Die Leistungen von dieser Pensionskasse, die rasseln in Grund und Boden. Und man muss es leider deutsch und deutlich sagen, das Parlament macht nichts. Es hat nichts gemacht. Es zeigt bis jetzt keine Ansätze, das Problem anzugehen. Und ich glaube, das realisieren ganz viele Leute, oder? Und dann kommen eben noch die jetzt schon mehrmals erwähnten Faktoren wie Inflation und Prämienschock und so weiter hinzu, wo das Ganze noch verschärft sind. Also das hat schon eine Konstellation geschaffen, eine Gemengelage, wo man sagen muss, es ist nicht so überraschend, dass so eine 13. AHV-Rente durchkommt. Also ich persönlich bin überhaupt nicht Fan von dieser Lösung, die man jetzt hier gefunden hat. Aber wenn natürlich die Alternative einfach ist, ja, man macht nichts und das ist jetzt halt so und die Pensionskassenrenten sind halt schlecht und jetzt muss man halt den Gürtel ein bisschen enger schnallen und jeder soll für sich selber schauen und schaffen wir halt ein bisschen länger. Also ja, wenn das das Alternativangebot ist, dann muss man sich nicht wundern, wenn so eine Initiative durchkommt. Ich glaube, wir haben ein reales Problem. Ein grosser Teil, namentlich vom bürgerlichen Establishment, Establishment hat bis jetzt keine Bereitschaft gezeigt, das Problem anzugehen. Tut immer so, als wäre doch alles in bester Ordnung, außer für ein paar, die ein bisschen wenig verdienen, für die kann man etwas machen und so. Das sehen ganz einen Haufen Leute in diesem Land anders. Und das ist jetzt das Resultat davon. Das haben wir jetzt an diesem Sonntag gesehen.
Wenn ich den Fall richtig verstanden habe, ist das am Sonntag keine Zeitenwende gewesen, wie viele gesagt haben, sondern wie einfach eine normale Konsequenz von dem, was da ist. Jacqueline, wie siehst du es? Ist es eine Zeitenwende? Hat Fabian recht? Hat Michael Herrmann recht, der gesagt hat, schon vor der Abstimmung, wenn es hier ein Ja gibt, dann ist das Ende des liberalen Sonderwegs, das die Schweiz so lange gut gefahren ist damit.
Ich finde es sehr schön, dass du mich jetzt da als Schiedsrichterin möchtest, die das entscheidet. Es ist wie immer kompliziert. Oder? Also das Ja zur 13. AHV-Rente ist natürlich eine Premiere gewesen. Das Schweizer Stimmvolk hat vorher noch nie eine Initiative angenommen, die so einen Sozialausbau verlangt. Und gleichzeitig muss man sehen, wir Journalistinnen und Politbeobachter und alle, die sich mit diesen Fragen befassen, neigen ja dann immer dazu, also die Superlative vorzuzaubern und noch nie da gewesen und eben der liberale Sonderweg ist vorbei und alles miteinander. Es ist, wir haben es ja vorher gemerkt, wie lange dass wir darüber geredet haben, was jetzt da der Grund war für das. Und es ist halt immer nicht irgendwie so eindimensional, sondern es sind dann ganz viele Sachen, die zusammenspielen müssen, dass es so eine Verschiebung gibt. Es hat jetzt recht eine grosse Verschiebung gegeben, auch im Vergleich zu früheren AHV-Vorlagen. Das, was Fabian gesagt hat vorher, ist natürlich richtig, oder? Der Problemdruck der Realität nimmt zu. Aber hat er eben von 2016, wo wir mit AHV Plus sehr eine ähnliche Vorlage gehabt haben und darüber abgestimmt haben, hat er seither so krass zugenommen, dass die Verschiebung erklärbar ist?
Ich denke, er hat zugenommen, ja. Absolut.
Er hat zugenommen, ja. Aber ich glaube eben, es müssen da verschiedene Sachen zusammenspielen, damit es zu so einem Resultat kommt. Und deine Frage war die Zeitenwende. Entschuldigung, da bin ich ein bisschen abgedriftet. Es ist bestimmt etwas ins Rutschen gekommen. Eben, das Leben ist teurer geworden. Wir haben die Verschiebungen, die Markus gesagt hat, dass in der Pandemie Milliardenbeträge gesprochen worden sind, wo wir jetzt ganz anders Empfinden dafür haben. Und gleich bin ich immer ein bisschen vorsichtig, wenn man dann so das ganze politische Gefüge ex post eigentlich anders beurteilt. Also, man könnte dann manchmal wieder den Eindruck bekommen, das ganze Land ist kollektiv irgendwie nach links gerutscht und jede Initiative, die noch kommt, die einen Sozialausbau will, die wird auch angenommen. Und da würde ich einfach warnen davor, also ich weiss, das hat weder Michael Herrmann gesagt, noch der Fabian gesagt, aber einfach, ich finde, es schwingt manchmal ein bisschen mit in den öffentlichen Debatten dann, dass man da so die feinen Zwischentöne wahrnimmt und sieht, ja, man sieht in Befragungen auch, dass Staatsinterventionen, dass man die eher gut heisst als früher, dass das Prinzip von der Eigenverantwortung vielleicht ein anders gewichtet wird. Aber es sind feine Verschiebungen und es sind verschiedene Faktoren, die zusammenkommen und es ist nicht die ganze Politlandschaft, die jetzt grundlegend anders funktioniert als vor 5 Jahren.
Viele sagen ja jetzt, es ist überraschend, dass es im Herbst einen Rechtsrutsch gegeben hat und jetzt so links quasi abgestimmt wird. Überraschend ist das nicht, weil man kann ja eine Partei wählen und nachher sachpolitisch anders stimmen. Das ist mal der eine Faktor. Und das andere ist, die Argumentation geht dann nicht darauf ein, dass die SP ja bei den Wahlen im Herbst eben auch gewonnen hat, zugelegt hat, im Unterschied zu der Sozialdemokratie sonst in Europa beispielsweise. Das ist ein bisschen untergegangen in dem Grundrauschen der anderen Resultate, die es gegeben hat. Aber man könnte im Nachhinein sagen, das war ja auch schon ein Anzeichen dafür gewesen, dass es im Moment linke Anliegen einfacher haben, zum durchzukommen. Darum nein, ich würde nicht sagen, dass es eine Zeitenwende ist, jetzt der Abstimmungssonntag oder das Abstimmungsergebnis. Ich habe es als Sensation bezeichnet, finde ich nach wie vor, und zwar eben aus den Gründen, die Jacqueline vorher gesagt hat, weil es so eine Initiative zum Ausbau von der AHV oder Sozialausbau grundsätzlich noch nie geschafft hat, durchzukommen, dass also Gewerkschaften auch grosse Teile von der bürgerlichen Wählerschaft haben können überzeugen. Das ist eine Sensation. Zeitenwende wäre es erst dann, wenn sich das wiederholen würde. Also dazu wird es in diesem Jahr noch mehrere Möglichkeiten geben. Schon im Juni werden wir über Prämienentlastungsinitiativen von der SP abstimmen. Und was man schon muss sagen ist, vielleicht noch ergänzend zu dieser Volkspsychologie, die Markus Zfeld ein bisschen aufgerollt hat, ich glaube schon, dass der Respekt vor den grossen Zahlen der Bevölkerung ein bisschen abhanden gekommen ist. Also früher hat man, wenn es um mehrere Milliarden gegangen ist, immer sehr vorsichtig argumentiert, ja, das können wir uns eigentlich nicht leisten. Jetzt glaube ich tatsächlich, dass mit diesen sehr sehr umwälzenden Entwicklungen, die es in den letzten Jahren gegeben hat, und das wäre dann eben auch der Unterschied zu AHV Plus vor 8 Jahren, dass da tatsächlich etwas passiert ist, dass die Leute sich sagen, hey, überall ist das Geld rum, warum nicht auch für uns? Und im Hinblick auf die Abstimmung im Juni kann einem da schon ein bisschen bang werden, weil dort geht es noch um viel, viel mehr Geld, also um das Doppelte. Und wenn jetzt alle finden, also zuerst jetzt die Pensionäre finden, so, jetzt nehmen wir uns, was uns zusteht, und nachher als nächstes kommen dann naheliegenderweise zum Beispiel die jungen Familien oder die jüngeren Erwerbstätigen, die auch finden, gut, jetzt haben die Eltern etwas bekommen, jetzt sollten auch mehr entlastet werden von den Prämien, die ja tatsächlich immer höher werden, dann haben wir irgendwann finanzpolitisch wirklich ein massives Problem.
Zeitenwende, wie ja, wie gesagt, man kann das erst im Nachhinein eigentlich beurteilen. Was wir heute nicht wissen, ist das Abstimmungsresultat ein Warnschuss, wie es zum Beispiel von rechts die Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2014 war. Auch so ein Paukenschlag vom Volk. Die Folge von dem war ja nicht, dass nachher die SVP alle Initiativen und Abstimmungen gewonnen hat oder die in diese Richtung gehen. Im Gegenteil, es war ein einmaliger so ein Paukenschlag, der dann auch mit dem politischen Establishment etwas gemacht hat. Und es ist sehr wohl möglich, dass das jetzt ähnlich ist. Oder dass, wie es der Fabian gesagt hat, dass vielleicht die Politik das Problem jetzt anfängt zu registrieren, auch behandeln, auch versuchen, Antworten zu formulieren, weil man eben den Aufschrei eine Art wie gehört hat. Das ist die eine Möglichkeit. Ich finde schon, was speziell ist an diesem Jahr ist, Gewerkschaften haben bis heute oder die Linke generell eine sehr starke Vetomacht in sozialpolitischen Fragen. Also sie haben können Sachen verhindern, immer wieder geschafft, auch in der Steuerpolitik und so. Und was das qualitativ Neue ist, ist, dass sie da eine Gestaltungsmacht zeigen. Und das haben sie wie in dieser Art bis jetzt nicht gehabt. Und eben jetzt ist die grosse Frage, können sie das wiederholen? Und noch ein letzter Punkt vielleicht. Der Michael Herrmann, wo ich finde, er geht jetzt in der Interpretation aus meiner Sicht, er redet vom Ende vom liberalen Sonderweg und so, das ist aus meiner Sicht überzeichnet, aber er hat schon vor dem Abstimmungssonntag bei Analysen aufgezeigt, auch gestützt auf früherige Abstimmungsresultate und Umfragen, dass er sieht, und ich glaube, da hat er schon recht, dass eine gewisse Entfremdung stattfindet von der wirtschaftlichen Elite und von der Bevölkerung und dass mit dem eine Art so einen unausgesprochenen Gesellschaftsvertrag wie bröckelt, nämlich der lautet, die wirtschaftliche Elite, wir haben ein gewisses soziales Verhalten, sie halten sich auch selber bei der Selbstbedienung zurück und dafür ist eben das Volk, ich sage es ein bisschen zugespitzt, auch sehr bescheiden mit seinen Ansprüchen. Und dass er sieht, der unausgesprochene Gesellschaftsvertrag am Bröckeln und das Abstimmungsjahr zu der 13. ist eine Bestätigung aus meiner Sicht, eben auch für die These, nicht allein, aber auch für die These. Und da muss man jetzt wirklich auf die nächsten Abstimmungen schauen, ob sich das bestätigt oder ob es einfach beim Paukenschlag bleibt.
Plus vielleicht noch, um jetzt nochmal auf den Michael Herrmann zu verweisen, er hat nach den letzten Wahlen im Herbst, hat er eigentlich wirklich in einer ersten Reaktion gesagt, was er beobachte, sei, dass man ein bisschen wegkommt von dem, was jetzt lange Jahre war, dass ein grösserer Teil von der Schweizer Bevölkerung gleichzeitig progressive Werte vertritt und eben Wirtschaftsliberale, das ist das, was die Grünliberalen lange genützt hat, sondern dass wir eher hingehen in Richtung zu einem sozialkonservativen Element. Und ich finde, das ist etwas, ich widerspreche mir jetzt gerade selber, weil ich vorher gesagt habe, es ist keine grosse Zeitenwende, aber das ist eine Verschiebung, die man wahrnimmt, die auch die Mitte-Partei zum Beispiel gemerkt hat, dass man dort kann punkten kann, wenn man einerseits soziale Anliegen vertritt und andererseits konservative Werte. Das ist etwas, wo gewisse rechte Parteien ja auch schon sehr lange pflegen. Die SVP in Abgrenzung zu vielen anderen rechten Parteien im Ausland ja zum Beispiel nicht. Die SVP ist außerordentlich wirtschaftsliberal im Vergleich zu einem Front National und was es alles gibt. Und dass man jetzt in der Schweiz merkt, dass sich in diesem Feld auch etwas tut, dass dort etwas zu holen ist, das ist doch sehr interessant.
Ich möchte Michael Herrmann, den ich auch sehr schätze und wo immer wieder sehr gute Gedanken aufbringt, nicht widersprechen. Ich glaube einfach, es ist nicht so wahnsinnig neu. Oder? Also wir haben vor 20 Jahren, 2004, da ist schon die AHV-Revision von Pascal Guspe abgerasselt. Wir haben 2010 eine Abstimmung über eine Rentensenkung in der beruflichen Vorsorge, die mit über 70% abgelehnt worden ist. Also so wahnsinnig neu ist das nicht, oder? Dass das Volk in sozialpolitischen Fragen nicht unbedingt der Wirtschaftselite folgt. Also es ist gesagt worden, oder? Neu in dem Sinne an dieser Abstimmung ist, dass jetzt die Linke tatsächlich mit einer eigenen Volksinitiative Gestaltungsmacht an den Tag gelegt hat. Sonst, wie der Markus gesagt hat, bis jetzt ist es vor allem eine Vetomacht gewesen.
Schon lustig, dass die Mitte etwas toll findet, was sozial und konservativ ist. Wir können es auch die katholische Kirche nennen, siehst du, oder?
Neu an dieser Initiative, kann man ergänzend noch sagen, ist sicher auch, dass es um etwas ganz Konkretes geht. Also, dass die zugestimmt haben und je älter die Stimmenden ja gewesen sind, desto stärker haben sie zugestimmt, dass man direkt etwas für das eigene Portemonnaie kann zustimmen kann. Dass, wenn man Ja sagt, nachher direkt etwas mehr im Portemonnaie hat. Und ich finde es schon interessant, jetzt auch zu beobachten, wie sich Gewerkschaften verhalten nach dem Sieg. Es scheint schon fast ein bisschen zu einem Dammbruch zu kommen. Also da kommen jetzt ganz, ganz viele Forderungen. Jetzt haben wir mehr Frühpensionierungen, jetzt haben wir eine 13. IV-Rente, in der nächsten Lohnrunde geben wir dann Vollgas und holen für die Arbeitnehmenden alles raus. Und auf der anderen Seite hat man die bürgerlichen Parteichefs, die sehr zerknirscht sind, die irgendwie relativ hilflos darauf hinweisen, auf das sehr berechtigte Argument, dass wir das alles nicht finanziert bekommen. Und ich denke, die Debatte wird in einer rechten Intensität so weitergehen, weil jetzt Gewerkschaften Morgenluft schnuppern und finden, okay, jetzt kommen wir mit ganz vielen Forderungen durch. Interessant wird wirklich sein, ob irgendwann die Stimmung so ein bisschen kippt und die Leute merken, okay, irgendwoher muss das Geld kommen. Indirekt kommt es auch von uns. Das heisst, es wird uns doch auch mehr belasten.
Gut, jetzt recht schnell schon wieder zum Kippen, weil so alt ist die Stimmung ja gar noch nicht. Du hast einen interessanten Punkt gemacht, Raffaela. Mit den Alten ist es vielleicht nicht einfach viel einfacher am Schluss. Das, ich habe irgendwo gelesen, dass der Median Wählende oder Abstimmende in der Schweiz 60 ist, was ja Wahnsinn ist. Die meisten Leute, die sich aktiv am politischen System in der Schweiz beteiligen, sind alte Menschen und die haben sich jetzt einfach die 10. AHV-Rente spendiert. Ist es nicht vielleicht einfach das?
Zudem passt, dass die Zustimmung zu einem höheren Rentenalter mit Abstand am höchsten war bei den 65-Plus-Leuten. Also das ist wirklich, das ist recht zynisch, oder? Irgendwie mehr Geld für sich selber und gleichzeitig länger arbeiten, um das zu finanzieren können im Fall die anderen.
Wobei man schon muss sagen, also die Initiative der Jungfreisinnigen für ein höheres Rentenalter ist also laut meinem Stand von der Kenntnis auch bei den Generationen 65 plus abgelehnt worden. Also ihr korrigiert mich, wenn ihr über andere Angaben verfügt.
Deutlich, aber die Zustimmung ist 10 Prozentpunkte höher als bei den anderen
Altersgruppen. Okay, aber ich glaube, man tut da den Eltern schon auch ein bisschen Unrecht, wenn man jetzt einen vorwirft, ja, länger arbeiten könnten die anderen. Also das höhere Rentenalter haben sie verworfen, oder?
Es ist ja jetzt viel erzählt worden, dass es quasi auch eine Generationenabstimmung ist. Und Fakt ist ja, dass die Zustimmung bei den Älteren, je älter dass sie werden, umso höher, je jünger dass die Leute sind, umso tiefer war. Das ist schon richtig. Und trotzdem, ich finde auch das, man muss schon aufpassen, dass man nicht sagt, ja, die Alten haben sich einfach die Rente gegeben und die Jungen müssen jetzt zahlen. Es ist halt auch da nicht so schwarz und weiss. Also ich war am Sonntag in der Abstimmungszentrale der Gewerkschaften, die da gross angerichtet haben. Es hat auch etwas Feines zu Mittag gegeben. Und die da waren, wo, also im Pro-Lager, das war von 20 bis, würde ich sagen, etwa 80 gewesen. Irgendwelche Frauen haben da auch noch Küchen selber Bachni mitgebracht und so. Und das zeigt ja auch, es hat auch sehr viele Junge, die es unterstützen. Und auf der anderen Seite, es ist nicht schwarz-weiss, jetzt einfach zu sagen, alle Alten dafür, alle Jungen dagegen. Ich wehre mich auch dort ein bisschen. Natürlich haben die Älteren ein direktes, persönliches, finanzielles Interesse. Und die stimmen ja und sagen, und dann wissen sie, in 15, 18 Monaten oder 20 Monaten komme ich dann das erste Mal die 13 über und so. Aber so, auch dort, es ist halt auch da nicht schwarz-weiß. Das würde ich vielleicht auch einfach noch einweisen. Und dass jetzt da der grosse Generationengraben oder fast ein Generationenkrieg am Ausbrechen ist, das sehe ich so noch nicht.
Nein, das ist bestimmt nicht so, nur schon, weil die Jungen ja auch zu 40% ja gestimmt haben. Sie haben ja nicht irgendwie nur zu 5% ja gestimmt oder so. Aber vielleicht einfach, was man kann festhalten kann, ist, es gibt einen Unterschied im Abstimmungsverhalten von Jung und von Alt, was signifikant ist. Es gibt aber auch noch andere Merkmale, die den Stimmentscheid prägen. Das ist natürlich der politische Wertekompass, wie immer. Das ist aber auch die Einkommensklasse. Und das haben wir ja auch aufgeschlüsselt, respektive das haben Politologen aufgeschlüsselt, die die Nachbefragung gemacht haben. Also arme Leute haben dieser Initiative viel, viel, viel deutlicher zugestimmt als reiche. Und ich habe jetzt gerade vorher, weil es mich gerade selber Wunder genommen hat, diesen Politologen noch schnell ein Mail geschrieben, ob sie schon haben können berechnen können, was dann wichtiger war. Und ich komme jetzt, während wir da reden, die Antwort über. Beide Variablen haben fast die exakt gleiche Erklärungskraft, also das Einkommen und das Alter. Ich finde das noch interessant, weil es vor allem am Tag nach der Abstimmung auch politisch einen grossen Streit darum gegeben hat. Eben die einen haben gesagt, gesehen ihr, eben der Generationenvertrag wird gebrochen, die Jungen sind die Leidtragenden, die hätten dem nie zugestimmt. Und von linker Seite hat es geheissen, was sind denn ihr all für Piep, wo das sagen, das ist ganz klar, die schauen, wo das Geld ist und das ist die Erklärung. Und es ist eben wie oft komplizierter oder differenzierter. Es sind halt beide Variablen haben eine gute Erklärungskraft in diesem Fall.
Und vielleicht einfach noch in dem Zusammenhang, oder Raffaella, du hast am Anfang gesagt, es ist Economy Suisse und den Gegnern nicht geraten, Widerstand ein Gesicht zu geben und Wirtschaftsführer zu bringen, herzustehen. Man muss sagen, die Initiative ruiniert meinen Betrieb oder so. Ich bin eben genau aus dem Grund, wo jetzt Jacqueline ausgeführt hat, mir gar nicht so sicher, ob das die richtige Strategie wäre, wenn du Wirtschaftskapitän herstellst, die sagen, oh, sagen nein zu dieser 13. AV-Rente, oder? Also, das geht ein bisschen ins Thema von diesen Altbundesräten rein, die materiell sehr gut abgesichert sind und dann aber gleichzeitig dem Volk raten, auf eine 13. AV-Rente zu verzichten, oder? Also, das Einkommen, ja, das spielt ganz offensichtlich eine wesentliche Rolle, wie man zur AHV positioniert ist. Und Leute vor Oberschicht, sage ich jetzt mal so ein bisschen pauschal, sind nicht unbedingt die idealen Botschafter, wenn es darum geht, Verzicht zu predigen.
Gleich noch ein Fun-Fact. Bei den ältesten Altersgruppen über 65 haben also auch die mit einem monatlichen Einkommen über 16'000 Franken haben mehrheitlich der Initiative zugestimmt. Das ist ja dann vielleicht gleich noch aufschlussreich.
Um was es mir geht bei dieser Message, die von der Wirtschaft kommen sollte, es gibt nicht eine Dichotomie zwischen da ist die Bevölkerung, da ist die Wirtschaft. Wir sind alle die Wirtschaft und bei weitem nicht jeder Chef von einem KMU ist irgendwie ein Multimillionär. Das heisst, ich glaube, das Bewusstsein von einem mündigen Stimmvolk, von einem Stimmvolk, das über sehr weitreichende sachpolitische Fragen darf und unbedingt soll abstimmen, muss wieder mehr in die Richtung gehen, wir alle zusammen sind die Wirtschaft. Und wenn die Wirtschaft belastet wird, betrifft es letztlich auch uns. Das ist nicht so eine Gegnerschaft zwischen Bevölkerung und Wirtschaft. Aber das, wie der Markus gesagt hat, das Bewusstsein ist in den letzten Jahren abhanden gekommen. Nicht nur quasi zu Unrecht oder einfach so, sondern tatsächlich hat die Wirtschaft extrem viele Negativschlagzeilen gemacht, eben vor allem die grösseren Konzerne, die Millionen-Saläre, die Skandale, die es gegeben hat. Und da müssen die Verbände zwingend aufräumen.
Sind die Verbände die richtigen Entitäten, um da irgendetwas wieder zu kitten?
Es ist ja jetzt sehr populär geworden, auf die Verbände einzupreschen. Ich würde jetzt mal ein bisschen eine Lanze brechen für die Verbände. Oder was du jetzt gesagt hast, Raffaella, die Verbände können gar nicht aufräumen. Die Firmen sind bei ihnen Mitglieder, sie zahlen Mitgliedergebühren, sie gehen im Idealfall noch in einen Vorstand und heben den Grind aus in einer Abstimmung, die Firmenchefs, was eben heute immer weniger der Fall ist. Also ich habe schon für irgendwie die Economy Suisse-Leute ist auch nicht so einfach. Also ich glaube, kaum jemand dort findet es gut, was die CS-Chefs angerichtet haben oder was der Pierin Vinzenz von der Raiffeisen für Sauereien gemacht hat, das findet auch dort. Das sind zum Teil auch ehrbare Leute, die nicht irgendwie 10 Millionen Franken verdienen. Sie verdienen sicher anständig, aber nicht 10 Millionen und selber da irgendwie im goldigen Badwanne badet und so. Und ich finde schon, sie leiden. Auch die Verbände sind, also natürlich haben die Fehler gemacht und so, das würde ich gar nicht wegdiskutieren. Sie haben viel zu spät den Ball gesehen, sie haben ihre Kampagne viel zu spät aufgeleistet. Die Kritik zahle ich zu 100%, aber sie sind auch Opfer von einer, ja, auch Zersplitterung von dem ganzen wirtschaftlich-gesellschaftlichen Gewebe, zu dem Opfer auch von dieser Abhebung von einzelnen Abzockern, die Sauereien machen und wo letztlich unserer ganzen Gesellschaft nachher schadet und wo wirklich auch den, irgendwie den Zusammenhalt gefährdet. Und das würde ich vielleicht schon einmal noch so sagen. Es ist jetzt auch nach dieser Abstimmung wieder viel Pest auf die Verbände. Und ich sage einfach, Sie können Frau Rühl oder der Präsident vom Gewerbeverband, Sie können denen auch nichts befehlen.
Völlig einverstanden, Markus. Sie können nicht Sauereien, die in einzelnen, ich bezeichne es jetzt bewusst so,
ja, es sind verdammte Sauereien, sorry, dass die Credit Suisse Manager persönlich nicht haften müssen für diese verdammte Sauerei, ist einfach ein Skandal. Punkt. Sorry, habe ich unterbrochen.
Gut. Verbände sind natürlich nicht für jede Sauerei in jedem Unternehmen, in jedem Konzern verantwortlich. Ganz sicher nicht. Da hat man sonst ganz eine falsche Vorstellung davon, wie die Wirtschaft aufgebaut ist. Das soll ja auch nicht so sein. Aber was können Verbände machen? Sie können eine Art das Gegennarrativ setzen. Wir wissen es alle, die selber in den Medien tätig sind. Das ist eigentlich wie so der Spielraum, den man als Verband hat. Was für ein Bild zeichnet man von der Wirtschaft. Und wenn das Bild überhand nimmt in der Öffentlichkeit, auch bei uns in den Medien, von einzelnen Vergehen, von Managern, die einfach wirklich sich nicht spüren, die sich selber bereichern und so weiter, dann muss man dem doch etwas erfolgreich entgegensetzen, weil die Zahl von diesen Unternehmen, die sich absolut in Ordnung verhalten, ist ja ungleich grösser, das ist ja eine wahnsinnig viel grössere Zahl. Und die mehr, vielleicht auch mehr personalisiert, in Fokus zu rücken, das wäre die Aufgabe.
Die würde diskutieren.
Wieso?
Die Zahl von denen, die sich korrekt verhalten, ach ist so. Viel, viel grösser.
Ja.
Oder über Fußballfans.
Ja, oder über jegliche andere Themen. Es ist ein generelles Muster, das man kann anwenden kann.
Deswegen haben die unterbrochen, Raphael.
Aber ich glaube wirklich im konkreten Fall, und das ist auch etwas, wo ich jetzt im Nachhinein so richtig realisiere, was der Fabian recht am Anfang gesagt hat, ich glaube, das Hauptproblem ist da nicht das fehlende Narrativ. Ja, es ist auch ein Problem. Das Hauptproblem ist wirklich, dass die ganze bürgerliche Mehrheit im Parlament und wahrscheinlich auch zum Teil mehr Medien den realen Problemdruck brutalstens unterschätzt haben. Und ich finde, das grösste Symptom von dem ist der Bundesratsentscheid kurz vor Ende Jahr, wo es darum gegangen ist, welche Abstimmung führen wir in diesem Jahr wenn durch. Oder dort, eigentlich hätten wir jetzt im März ja sollen über Krankenkassenprämie abstimmen und die AHV-Abstimmung wäre erst wahrscheinlich im Juni gekommen. Und dann hat der Bundesrat in einer absolut überraschenden Last-Minute-Aktion das gekehrt und er hat die AHV-Abstimmung vorgezogen. Und was war der Grund für das? Sie haben Angst gehabt, dass die Prämienverbilligungsgeschichte könnte angenommen werden und haben die AHV-Geschichte für weniger gefährliche Anführungs- und Schlusszeichen gehalten und denkt, das kann man leichter bodigen. Und der Entscheid, ich weiss jetzt nicht mehr genau auswendig, wann der war, ist der echt irgendwie im November oder so gefallen, bin ich nicht mehr ganz sicher. Und der Entscheid zeigt, aus meiner Sicht, ist wie Symbol von dieser totalen Unterschätzung von dieser Problematik. Und er hat dann wie den Gegner, also inklusive Economy Suisse und den Parteien, die Gegenkampagne müssen organisieren mussten, da war ja die SVP im Lead, haben sie noch ein zusätzliches Ei gelegt, weil die sind alle vorbereitet gewesen, im Juni über Krankenkassenprämien müssen eine Kampagne zu führen, haben müssen in 0,9 alles kehren, müssen die Kampagne gegen die AHV-Vorlage aus dem Boden stampfen, sind durch das viel zu spät am Start gewesen, während die Gegenseite, also die Befürworter, Gewerkschaften, die sind seit einem Jahr oder seit zwei schon dran gewesen. Also der Bundesrat hat wie mit dem Entscheid das Problem der Gegner noch zusätzlich verschärft.
Zudem passt auch die sträfliche Vernachlässigung von der Option von einem Gegenvorschlag. Also man hat ja dann im Dezember in einer Nacht- und Nebelaktion im Nationalrat noch eine gezielte Unterstützung von den ärmeren Rentner durchgebracht. Und zwar, Achtung, ohne Gegenstimme. Also plötzlich hat man gemerkt, dass das helfen würde, auch im Abstimmungskampf. Das war aber erst im Nationalrat. Das war der Vorstoss von Melanie Mettler, von der GLP. Im Ständerat ist noch eine hängig, von Beat Rieder, Mitte-Partei. Das hat man ein bisschen auf die lange Bank geschoben, weil eben, man hat es weniger priorisiert. Also auch das ist ein Zeichen dafür, dass man es unterschätzt hat, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und einfach symptomatisch für das war nach einem Abstimmungssonntag, wo du ja vor Ort gewesen bist, Markus, bei den Gegnern, wo ein paar versprenkelte Leute aufgetaucht sind, aber niemand von der Spitze der bürgerlichen Parteien.
Also die drei Nationalratsmitglieder, die da waren, die wirklich auch den Grind in dieser Situation angekippt haben, möchte ich jetzt hier namentlich erwähnen. Lars Guggisberg, SVP Bern, Melanie Mettler, GLP und Bettina Balmer, FDP Zürich. Die drei habe ich dort gesehen und sonst haben sie alle geschwänzt, oder?
Hat jetzt auch gemacht, als Bürgerparteipräsident. Sorry, Jacqueline, du.
Das ist ja im ganzen Abstimmungskampf schon ein bisschen symptomatisch gewesen, oder? Vielleicht ist das auch mit ein Problem gewesen. Die Parteichefs zum Beispiel haben einfach nicht wahnsinnig viel können gewinnen, die Bürgerlichen, wenn sie ihren Kopf angehebt haben, wenn sie die grossen Interviews gegeben haben. Man hat ja auch gesehen, wie eben zum Beispiel bei der Albis-Gütli-Tagung, wo der Christoph Blocher zum letzten Mal seine grosse Rede gehalten hat, wie näher hat müssen zu rhetorischen Kniffs greifen, die besser oder schlechter funktioniert haben, dass man soll andere beurteilen. Aber wenn er mit seinen vielen Milliarden sagt, ja, ich nehme ja auch noch eine 14. AHV-Rente, schon gern, aber eben wir müssen es dann zahlen und so. Dass man überhaupt auf diese Schiene geht, zeigt ja, dass man nicht einfach sagen kann, das ist ein Seich, das machen wir nicht, sondern wie schwierig das es war für die bürgerlichen Parteichefs und Meinungsführer, um überhaupt argumentieren.
Interessant wird es jetzt besonders bei der SVP sein, in diesem Abstimmungsjahr, wo ja noch mehrere sozialpolitische Vorlagen kommen, wie sie mit dieser Diskrepanz wird umgehen, dass Parteielite eigentlich eine sehr dezidierte Haltung hat gegen diese Vorlagen und aber in der Basis eine grosse Bereitschaft ist, diesen Vorlagen zuzustimmen. Ich glaube, das ist ein Thema, das die SVP sehr proaktiv jetzt müsste angehen, wenn sie den Graben zwischen Elite und Basis auf die mittelfristige Zukunft hin möchte zuschütten.
Ich glaube, sie ist sich dem bewusst. Ich bin ja im Januar, glaube ich, an der Bad Horn-Tagung von der SVP für ein Porträt über den Herrn Dettling, der Parteichef wird. Und dort habe ich also einen Vortrag zugelassen. Und dann ist einer aufgestanden, ein SVP-Exponent aus einem Kanton, und hat genau das gesagt, was jetzt Raffaella sagt. Wir wissen, es ist ein Problem mit diesen Prämien. Wir können das nicht der SP überlassen. Wir müssen uns da etwas überlegen. Wir haben übrigens auch keinen Sozialpolitiker mehr wie der Toni Bortoluzzi, der das immer so gut hat können. Wir müssen schauen, dass wir da wieder stärker werden. Ich habe das dort sehr, sehr interessant gefunden. Also sie haben das auf dem Radar.
Es ist ja auch kein Zufall, dass die SVP sehr viel Medienkommuniqués und Volksinitiativen und Vorstösse zu Themen wie Asyl und Europa produziert, aber kaum jemals etwas zum Thema Sozialpolitik, oder? Weil das für sie ein unangenehmes Thema ist, genauso wie umgekehrt die linken Parteien, zum Beispiel die SP, andere Themen meiden. Europa ist für die SP so ein Thema, wo sie, ja, sie reden lieber über Prämien und über die AHV als über eine Annäherung an die EU, oder? Weil sie wissen, dass das für sie ein schwieriges Thema ist. Genau, also, weil es erwähnt worden ist, sozialpolitische Abstimmungen, es kommt ja noch eine weitere dieses Jahr. Ich glaube, da müssen wir schon auch noch ein Wort zu verlieren. Die Revision vom BVG, von beruflicher Vorsorge, wo eine Zangengeburt war im Parlament, wo irgendwie niemand so richtig will, außer die GLP, die Grünliberalen, die finden es, glaube ich, immer noch wirklich gut, aber auch alle anderen sind entweder so zähneknirschend dafür oder vehement dagegen. Ich habe das Gefühl, da ist das nächste Debakel für das Establishment eigentlich programmiert. Es ist schwierig, da überhaupt Gründe aufzuzählen, warum es sich lohnen soll, dem zuzustimmen. Und ja, ich finde, wir haben schon eine sehr spezielle Situation in dieser Altersvorsorge. Ich glaube, das Thema wird massiv an Bedeutung gewinnen und das Abstimmungsresultat zeigt wahrscheinlich auch, dass man es halt bis jetzt stark vernachlässigt hat.
Voilà. Wir machen eine ganz kurze Schlussrunde. In einem oder in zwei Sätzen. Was nehmt ihr am Sonntag mit? Was ist das Wichtigste für euch?
Ich nehme mit den historischen Paukenschlag, das erste Mal, wo die Gewerkschaften eine eigene Initiative gewinnen, wo sie Gestaltungsmacht überkommen. Und für mich ist jetzt wirklich die Frage, ist das eine einmalige Unmutsbekundung vom Volk gewesen oder geht das weiter in kommenden Abstimmungen?
Ich nehme mit, dass wir in naher Zukunft werden müssen sehr, sehr viel über Finanzpolitik reden.
Zürich?
Mir geht es endlich wieder, Markus. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie der Abstimmungskampf wird verlaufen zu den Prämienentlastungsinitiativen, die ja dann im Juni kommt. Die SP-Initiative, die will, dass kein Haushalt mehr als 10% vom verfügbaren Einkommen muss für Krankenkassenprämien ausgeben. Ich habe ja vorher gesagt, eben, es ist nicht das Gleiche. Es sind auch andere Bevölkerungsgruppen, die da im Fokus sind. Es sind das mal nicht Rentner, es ist eine weniger homogene Gruppe. Aber auch dort gibt es natürlich einen realen Problemdruck, wo die obligatorische Krankenkasse eingeführt wurde. Dort hat der Bundesrat noch gesagt, ja, kein Haushalt sollte mehr als 8% ausgeben für Prämien. Ich mache jetzt ein neues Fass aus. Ich will es jetzt gar nicht lang ausführen. Aber einfach auch dort haben wir einen Problemdruck. Wir haben gemäss ersten Umfragen zumindest Sympathien für die Initiative und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das rauskommt.
Ich nehme weniger aus dem Abstimmungssonntag mit, weil das Resultat, mit dem hat man ja eigentlich gerechnet aufgrund der Umfragen, aber sehr viel aus dem Abstimmungskampf. Es ist so lebendig zugegangen wie schon lange nicht mehr. Und das finde ich auch ein gutes Zeichen für den Zustand von unserer Demokratie. So eine intensive Debatte habe ich trotz allen Kässigkeiten, die es natürlich jedem Abstimmungskampf gibt, eigentlich ein schönes Zeichen gefunden. Und mich fasziniert es, wie sehr das Rententhema die Leute bewegt.
Das ist schon recht toll, dass wir mit so vielen Leuten über ein politisches Thema reden können, wie schon lange nicht mehr. Danke vielmals euch. Markus, du bist eben kein Boomer. Was bist du jetzt genau? Du hast es am Anfang gesagt.
Generation X.
Und was man muss sagen, ich habe es am Anfang erwähnt, Markus hat Geburtstag und pünktlich zu seinem Geburtstag hat er vom Bauernverbandspräsidenten Markus Ritter, einem der mächtigsten Männer im Bundesbären, ein besonderes Geschenk bekommen. Er ist nämlich in einer Debatte erwähnt worden. Das haben wir alle noch nicht geschafft, und zwar namentlich erwähnt. Zum Abschluss werden wir das noch einspielen. Danke vielmals fürs engagierte Mitdiskutieren in Zürich, Jacqueline Büchi und Fabian Renz. In Bern Geburtstagskind Markus Häfliger und Raffaella Bierer. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Ciao zusammen.
Ciao miteinander.
Und erlauben Sie mir noch zwei, drei Worte zum heutigen Bericht im Tagesanzeiger. Das ist eine Ente. Es wird geschrieben, dass 200 Millionen Franken hier entwendet werden sollen. Die Minderheit hat das am Fleisch festgemacht und ich gehe davon aus, dass die Minderheit gestern, wie ich auch, mit dem Redaktor Herr Markus Häfliger telefoniert hat. Beim Fleisch haben wir 200 Millionen Zolleinnahmen. Das ist richtig. Davon wird aber nur ein Teil versteigert. Vom eingeführten Fleisch und von diesen 200 Millionen Zolleinnahmen, und das ist die Ente, wird aber nichts mehr ausgeführt. Also gibt es auch keine Rückerstattungen mehr. Das Fleisch, das eingeführt wird, wird vollumfänglich für den Schweizer Konsum benötigt und da gibt es keine Rückerstattung. Und deshalb bedauere ich, dass dieser Tagesanzeiger-Artikel zwei Enden darin hat, sowohl bezüglich der Versteigerung der Zollkontingenzanteile als auch bezüglich der Rückerstattungspflicht. Und ich entschuldige hier auch den Journalisten, weil es nicht möglich ist, ein solches Gesetz am Dienstag zu verstehen und am Mittwoch darüber zu berichten. Wir hatten zwei Jahre Zeit und verstehen es immer noch nicht.
Trotzdem alles Gute zum Geburtstag.
Danke vielmals.
Hast du nicht verstanden, Markus, Gesetz?
Ja. Was mich dann versöhnt hat, ist, dass Karin Keller-Sutter mir ihrem Votum plus minus recht gibt. Und interessant ist ja, es geht ja um eine zusätzliche Subvention, die sich da der Herr Ritter der Nahrungsmittelindustrie zuschanzt mit einem Antrag. Und er sagt ja, es ist nicht 200 Millionen, aber die, die genau zugehört haben, haben auch vielleicht gemerkt, er sagt eben nicht, wie viel das es dann angeblich tatsächlich wäre. Also der Widerspruch oder die Erwiderung muss ich mir jetzt noch schnell erlauben. Aber ich danke dem Herrn Ritter auch für seine gnädige Behandlung, das Verständnis, dass ich ja gar keine Chance hatte, das zu verstehen.
Aber langsam ein bisschen versucht. Ciao zusammen.